Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 13. Folge Schatten und Skandale.
Hallo.
Heute geht's ums Thema Natur. Chrissy hat dazu einen True Crime Fall mitgebracht, so weil sich der liebe Fabi das gewünscht hat. Danke nochmal für die Sprachnachricht. Wenn ihr euch irgendwie ein Thema wünscht, schreibt uns da auch gerne auf Insta oder per E-Mail. Findet ihr alles in den Shownotes. Ich habe ja gerade schon gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Uns hören tatsächlich immer mehr Leute, was ich total toll finde.
Ja.
Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Und was uns auch mega freuen würde, abonniert uns. Das wäre richtig toll.
Und ihr verpasst dadurch keine Folge mehr.
Das natürlich auch. Ja, Chrissy, was machen wir heute?
Wir behandeln heute einen der mysteriösesten Kriminalfälle des 20. Jahrhunderts. Und dafür gehen wir heute nach Norwegen. Aber Achtung, in der Folge geht es stellenweise um Suizid. Wenn ihr suizidale Gedanken habt, hört euch die Folge lieber nicht alleine an. Anlaufstellen packen wir euch wie immer in die Shownotes. Einige Namen habe ich geändert. Es ist ein grauer Tag. Der Himmel ist verhangen, die Temperaturen kratzen gerade so an der 5-Grad-Marke. Trotzdem schälen sich der Hochschullehrer Christian Hansen und seine beiden Töchter Ingrid und Alma in den frühen Morgenstunden aus den kuscheligen Betten. Die drei wollen heute wandern gehen. Also ziehen sie Wanderschuhe an und streifen sich dicke Jacken über. Danach machen sie sich auf den Weg zum Isdal. Das Isdal liegt nur wenige Kilometer von Norwegens zweitgrößter Stadt Bergen entfernt. Im Isdal scheint nur im Sommer die Sonne, die anderen Monate im Jahr ist es hier düster. So auch heute. Es ist der 29. November 1970. Durch die hügelige Waldlandschaft ziehen dicke Nebelschwaden. In wenigen Wochen oder sogar nur Tagen, wenn die Temperaturen weiter sinken, wird sich das Isdal wieder in eine Schneelandschaft verwandeln und damit auch seinen Namen Eistal alle Ehre machen. Vom Isdal habe ich dir bzw. euch natürlich auch ein Foto mitgebracht. Könnt ihr euch auch anschauen auf Insta bei Schatten und Skandale.
Mhm. Also es sieht für mich jetzt noch nicht so wirklich nach Eistal aus, weil man hat quasi so eine typische Berglandschaft, sage ich. Relativ viele Bäume, es ist auch relativ grün, nur die Bergspitzen sind von Schnee bedeckt. Ja, es gibt keine Blätter, also es wird wohl Winter sein oder kalt, weil die Bäume sind relativ kahl, bis auf die Nadelbäume, so, die so ein bisschen im Hintergrund verschwinden.
Yes, ich habe mich extra angestrengt und ein Foto rausgesucht, ne, wo es jetzt nicht so sommerlich ausschaut. Mhm. Aber Schnee ist noch nicht gefallen.
Nee.
Aber in unserem Fall ja auch nicht.
Ja.
Christian und seine beiden Töchter sind jetzt schon einige Zeit unterwegs. Sie steigen einen steilen, abgelegenen Hang hinauf. Die 12-jährige Alma schaut auf die Seite und sieht zwischen großen Steinen etwas Seltsames. Sie kann es nicht richtig einordnen. Doch als die drei näher herangehen, sehen sie, dass hier etwas Schreckliches passiert sein muss. Alma hat eine verbrannte Frauenleiche entdeckt.
Okay, das klingt schon mal gruselig, weil ich glaube nicht, dass da einfach mal so irgendwas verbrennt.
Ja, und der Professor und seine Töchter machen sich jetzt natürlich auch so schnell es geht auf den Rückweg, um die Polizei zu holen. Damals gab es ja noch keine Handys. Später ist der Hang dann voller Polizisten. Die Spurensicherung ist vor Ort und auch der Staatsanwalt Karl Alvar Ors will sich ein Bild von der Auffindesituation machen. Schon auf dem Weg zum Leichenfundort riecht der Staatsanwalt verbranntes Fleisch. Als er näher kommt, sieht er, dass die tote Frau auf dem Rücken liegt. Wäre ihre Haut nicht vollkommen durch die Flammen entstellt, könnte ihre Haltung fast entspannt wirken. Sie liegt zurückgelehnt zwischen den Steinen, ihre Beine sind ausgestreckt, die Arme angewinkelt. Das ist jetzt der erste Eindruck. Was sagst du, was könntest du dir vorstellen, was passiert ist? Na, ich weiß, das ist jetzt noch relativ früh.
Ja, was soll man dazu sagen? Mai, wenn es jetzt kein True-Crime-Fall wäre, könnte man das ja irgendwie versuchen zu erklären mit, die hat da gecampt. Und irgendwie, es gibt ja auch so spezielle Feuerstellen, wo du den Rauch dann quasi rausleiten kannst aus dem Zelt, dass da aber irgendwie was schiefgelaufen ist, dann alles abgefackelt ist und das Zelt liegt jetzt halt dann einfach da quasi in Asche daneben und man sieht halt nur noch die Frau, weil das Einzige ist, was übrig geblieben ist. Nachdem es aber ein True-Crime-Fall war, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht so ist. Es kann ja sein, dass jemand da irgendwie das Verbrechen verübt hat, dann versucht hat, die Leiche loszuwerden oder unkenntlich zu machen und das dann da halt irgendwie hingeschafft hat. Wäre jetzt so mein Take, aber keine Ahnung.
Ich lasse es jetzt mal unkommentiert stehen und erzähle einfach weiter, weil ich werde dich heute noch öfter fragen.
Okay.
Jetzt machen sich die Ermittler und Spurensicherer an die Arbeit. Um die Leiche herum finden sie verschiedene Gegenstände, die zum Teil aber auch nur noch mehr Fragen aufwerfen. Sie finden die Teile eines Regenschirms, eine angebrochene Flasche Likör, verbranntes Brot, zwei Plastikflaschen und einen Becher. Ohrringe, ein Ring sowie eine Uhr sind feinsäuberlich neben der Frau drapiert. Außerdem liegen um sie herum auch noch Reste eines Gummistiefels und eine Socke.
Eine Socke.
Eine Socke, ja.
Was ist mit der zweiten passiert? Ich weiß, das also, ist jetzt, es gibt da mehrere Sachen, aber das ist das, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist.
Also gut, das liegt neben ihr, die andere Socke hatte sie noch an.
Ja. Mhm.
Die Leiche wird in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Mediziner können in der Lunge der Frau Kohlenmonoxid nachweisen. Weißt du, was das bedeutet?
Ja, dass sie halt Rauch eingeatmet hat.
Genau, das heißt also, sie muss noch geatmet, also gelebt haben, als sie schon verbrannte. Im Blut sind außerdem Spuren eines starken Beruhigungsmittels. Das ist aber auch nicht sehr verwunderlich, denn die Mediziner finden bei der Obduktion bis zu 70 teils unverdaute Schlaftabletten. Allein diese Dosis ist ja schon mehr als tödlich. Schlussendlich ist sie an einer Kombination aus Kohlenmonoxid und Barbituratvergiftung gestorben. Sie hat aber auch ein Hämatom am Hals. Eventuell könnte sie jemand mit der Handkante niedergeschlagen haben. Oder aber sie ist gegen einen Ast gefallen. Sie könnte ja auch im Wald gestürzt sein.
Ich weiß jetzt nicht, wie gut man im Wald 70 Schlaftabletten nehmen kann. Aber oder wer das halt da tun also, würde.
Genau, es sind bis zu 70. So alle Zahlen, so die ich gelesen habe, war so zwischen 50 und bis zu 70. Mhm. Aber das ist schon eine massiv hohe Anzahl.
Ja, und vor allem dann kommt ja noch der Faktor Verbrennung hinzu.
Mhm.
Also, dass du im, jetzt mal blöd gesagt im Wald sein willst, um diese Schlaftabletten zu nehmen. Mhm. Aber dann kommt ja noch zu, dass da ja ein Feuer irgendwo sein muss. Heißt, im Wald zu stürzen und auf einen Ast zu fallen, klingt für mich jetzt nicht so logisch.
Mhm. Wenn du dir jetzt denkst, das Ganze klingt schon rätselhaft, kommt jetzt noch mehr. Bei allen Gegenständen, die die Ermittler am Tatort gesichert haben, fehlt jedes Label. Aus den Klamotten wurden alle Etiketten herausgetrennt und auch von den Plastikflaschen unter der Likörflasche hat sie alles entfernt, was Rückschlüsse auf die Marke zulassen würde oder zeigen könnte, wo sie die Flaschen gekauft haben könnte. Die Schlaftabletten sind von der Marke Phenemal. Wenn du die in Norwegen in der Apotheke kaufst, bekommst du weiße Tabletten ausgehändigt. Aber die Tabletten, die bei der Frau im Magen waren, haben eine andere Farbe. Sie sind rosa.
Konnte man das noch so gut sehen?
Ja, weil die waren zum Teil unverdaut noch. Weil sie halt so viele genommen hat oder, sagen wir mal, gezwungen wurde, so viele zu nehmen, dass eben noch ein Teil nicht aufgelöst war. Und die Tabletten in rosaner Farbe bekommt man zu der Zeit nur in Großbritannien.
Mhm.
Und das war's noch nicht. Das Feuer muss mit Benzin entfacht worden sein. Im Boden können da Rückstände nachgewiesen werden. Allerdings haben die Ermittler keinen Kanister oder Ähnliches gefunden. Und das Benzin wurde offenbar mit einem Streichholz aus einer Schachtel mit dem Aufdruck Beate Use angezündet. Ne, das ist ja ein deutscher Erotikversand.
Mhm. Sie ist schon irgendwie im Wald verbrannt, wenn man da Benzinspuren findet.
Also unter ihrem toten Körper wurden Rückstände nachgewiesen.
Ja, okay. Das heißt, sie kann sich auch selbst quasi damit eingegossen haben oder sie könnte gezwungen worden sein, sich damit selbst einzugießen. Und dann würde man ja immer noch die Rückstände im Boden finden, wenn dann die Kleidung damit getränkt ist und so.
Ja.
Mhm.
Aber wie gesagt, kein Kanister.
Ja, ja, klar. Wird dann wohl eine andere Person gewesen sein, der die da mitgenommen hat.
Dann schauen wir mal. Nur einen Tag nach dem Leichenfund bekommt die Polizei weitere Hinweise. Denn da läuft am Bahnhof in Bergen die Miete eines Schließfaches aus und ein Bahnhofsmitarbeiter verständigt die Polizei. In dem Schließfach finden die Ermittler zwei Koffer. Und sie können die Koffer auch tatsächlich der Unbekannten zuordnen, weil sie einen übereinstimmenden Fingerabdruck finden. In dem Koffer sind Klamotten, Ihr könnt es euch schon denken, ne? Auch hier alle Etiketten weg. Dann mehrere Perücken, eine Sonnenbrille, Geld aus Deutschland, Belgien und der Schweiz und ein Notizbuch, um jetzt nur mal ein paar Dinge zu nennen. In dem Notizbuch stehen Codes, merkwürdige Abfolgen von Zahlen und Buchstaben. Könnte das der große Durchbruch sein? Ich habe dir ein Foto mitgebracht. Vielleicht kannst du ja den Code knacken. Schau dir mal vor allem die erste Spalte an.
Also das ist quasi, was ganz links steht.
Jetzt.
Mhm. Also nur um das jetzt erstmal zu beschreiben und mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu verschaffen. Das ist quasi ein blankes Papier, also jetzt nicht liniert, kariert oder sowas, auf dem mit blauer Tinte verschiedene Zahlen und Buchstaben geschrieben sind. Also in der ersten Spalte steht 10M, 11M, 17M, 20M, 24M, H3AR, 16ML, 19MG, 23MO, 31MB.
Und was sagst du, was heißt das?
Das ist vermutlich ein Rätsel, ein Code. Keine Ahnung. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung, weil man hätte jetzt irgendwie auf die Idee kommen können, so ja, 10. Stelle ist ein M, aber wenn Stelle 10, 11, 17, 20 und 24 alle Ms sind, ist das komisch. Vielleicht, nee.
Also ich kann dir noch einen Tipp geben, wie man das tatsächlich vorliest. Man sagt, also du hast jetzt ja zum Beispiel O oder so einzeln gelesen, aber der Code funktioniert tatsächlich so 20M23MO.
20M23MO. Also ich muss es quasi lesen wie 10M, 11M, 16ML, 17M, 19MG, 20M, yes. 23MO, 24M,
ja, wir haben es verstanden.
31MB. Ja, aber ich, keine Ahnung.
Willst du die Auflösung?
Ja, muss ja wohl gehen, geht ja nicht anders.
Es ist leider sehr viel weniger spannend, als man vielleicht zuerst denkt. Anders als du haben auch Spezialisten den Code relativ schnell knacken können. Ich weiß, das ist jetzt unfair.
Ich bin jetzt auch kein Spezialist. Also.
Das stimmt. Es sind Daten und Orte. Also 20M, 23MO heißt zum Beispiel 20. bis 23. März Oslo. Oder 24M, 31MB heißt 24. bis 31. März Bergen.
Mhm.
Also das M sagt praktisch immer den Monat.
Das ist aber ein ziemlicher Mistcode, weil du kannst ja März und Mai gar nicht unterscheiden zum Beispiel dadurch. Macht ja gar keinen Sinn. Okay. Aber wenn man sich schon den Aufwand macht, etwas zu kodieren, dann kannst du wenigstens gescheit machen. Egal.
Vor allem dadurch, dass es ja gar nicht so schwer zu entschlüsseln ist.
Ja.
Naja. Ein Laie würde da vielleicht nicht drauf kommen. Wir sind da ja auch nicht drauf gekommen. So.
Ja, wobei ich auch deutlich spektakulärer irgendwie gedacht habe mit.
Ja, oder?
Ja, ja, also ich hier mit, es gibt ja verschiedene Arten von Codes, wo du irgendwie auch so eine Dechiffrierscheibe hast, ja, wo du hier drehen musst und da, also da war ich so jetzt in der Sphäre und nicht so bei März bis sowas.
Ja. Ja, du siehst ja, wie viele dieser Codes in dem Notizbuch stehen und ich habe jetzt ja auch nur eine Seite mitgebracht. Nochmal, ihr könnt euch alle Bilder auch auf Insta anschauen, bei Schatten und Skandale, vielleicht hättet ihr ja den Code knacken können.
Aber das, ne, ist jetzt auch unfair, weil die Auflösung habe ich ja schon, oder hast du ja schon gesagt. Aber egal.
Ihr könnt ja ganz, ja, fair sein und mal in die Kommentare schreiben, ob, genau, ihr es geschafft hättet. Ja, aber im Endeffekt heißt es ja, dass die Unbekannte sehr viel unterwegs war und immer nur wenige Tage auch am selben Ort war. Aber dadurch ist natürlich immer noch nicht ihre Identität geklärt. Also gehen die Polizisten jetzt einer anderen Spur nach. Und zwar war in einem der Koffer auch noch eine Tüte von einem Schuhladen in Stravanger. Also nochmal eine neue Stadt, rund 5 Autostunden von Bergen entfernt. In Stravanger befragen die Ermittler jetzt unter anderem den Schuhverkäufer. Und der kann sich auch noch gut an die Frau erinnern, weil ihm ihr Verhalten etwas komisch vorkam. Er erzählt, dass sie gleich an 2 aufeinanderfolgenden Tagen im Laden war und sich Gummistiefel angeschaut hat. Schließlich hat sie dann auch ein Paar gekauft, das deren Reste die Spurensicherer auch am Leichenfundort sichergestellt haben. Der Verkäufer beschreibt sie als elegant gekleidete Frau, etwa Ende 20. Braune Haare und braune Augen. Außerdem habe sie Englisch mit einem starken Akzent gesprochen, den er nicht so wirklich zuordnen konnte. Und sie hat seltsam gerochen. Ihr intensiver Geruch ist vielen Zeugen aufgefallen. Später stellte sich dann heraus, dass es wahrscheinlich Knoblauchgeruch war. Wir denken uns jetzt vielleicht, warum erkennt der Verkäufer keinen Knoblauchgeruch, ne? Hallo Globalisierung. 1970 war Knoblauch noch in Norwegen gar nicht so einfach zu bekommen. Das kann man sich heute ja irgendwie gar nicht mehr vorstellen, ne? Ist ja ungefähr in jedem Essen drin.
Klar.
Bei mir zumindest.
Ja.
In der Zwischenzeit hat die Polizei alle vermissten Register in Norwegen durchforstet, ob eine Frau, die auf die Beschreibung passt, vermisst gemeldet worden ist, aber ohne Erfolg. Aber die Beschreibung passt auf eine Frau, die vor ein paar Tagen in ein Hotel in Stavanger eingecheckt hatte. Die Frau war Belgierin und hieß Finella Lorg. So, was glaubst du, ist Finella Lorg unsere Unbekannte?
Ja, klingt ja schon mal danach. Sie hat ja auch belgisches Geld gehabt. Das ist ja auch direkt neben Deutschland und auch, glaube ich, nach Großbritannien kommt man relativ leicht von Belgien aus. Also es würde ja zumindest ein bisschen passen.
Mhm. Es gibt keine Finella Lorg. Es gibt keinerlei Unterlagen, also keine Geburtsurkunde. Sie ist wirklich nirgends registriert. Und das ist eigentlich seltsam, denn Hotelgäste müssen in Norwegen zu dieser Zeit ihren Pass vorlegen, um ihre Identität zu bestätigen. Jetzt werden die Ermittler natürlich hellhörig und fragen bei anderen Hotels in Norwegen nach, ob eine elegant gekleidete Frau, 1,64 groß, braune Haare, braune Augen bei ihnen übernachtet hatte. Und tatsächlich, die Frau hatte sich in den letzten Monaten mehrfach als Belgierin ausgegeben und unter falschem Namen eingecheckt. Finella Lorg war nur eine von X-Identitäten. Bei anderen Hotels hat sie sich beispielsweise als Claudia Nielsen, Elisabeth Lainhauer oder Vera Jahle vorgestellt. Aber nicht nur das. Sie war nicht nur in Norwegen unterwegs, sondern auch in Frankreich und der Schweiz. Und nahezu überall konnten sich Hotelgäste, Angestellte oder Kellner an sie erinnern. Sie beschreiben die Unbekannte als charismatisch, hübsch, etwas eigenwillig. Die meisten schätzen ihr Alter zwischen Mitte 20 und Anfang 40. Und vielleicht können sich deshalb noch zusätzlich so viel an sie erinnern, weil es damals auch echt noch ziemlich ungewöhnlich war, dass eine Frau alleine Urlaub gemacht hat.
Also da kommen mir jetzt schon mehrere Fragen in den Kopf.
Mhm.
Erstens, wenn man einen Ausweis gebraucht hat, hatte sie dann auch so viele Fake-Ausweise?
Man hat tatsächlich nie ihre Pässe gefunden. Aber die Polizei geht schon davon aus, dass sie mehrere gefälschte Pässe hatte.
Ich finde auch die Spanne von Anfang 20 und Anfang 40 oder Mitte 20, Anfang 40.
Das finde ich auch wild,
ja. Das ist eine sehr große Spanne.
Mhm.
Und vor allem jemand mit Mitte 20 sieht anders aus als jemand mit Anfang 40.
Ja. Ja, ich wäre beleidigt, wenn man mich jetzt auch auf Mitte 40 schätzen würde. Oder Anfang 40.
Ja, vor allem, wenn man das nicht sagen kann, so, ja, ist es jetzt 20 oder 40, so, ich weiß es nicht.
Mhm. Aber sie war auch nicht immer allein. Manche Zeugen wollen sie mit unterschiedlichen Männern gesehen haben. Es hat jetzt aber nicht so gewirkt, als wären sie irgendwie zusammen oder in sonst einer romantischen Beziehung. Es sah eher so aus, als hätten sie Informationen ausgetauscht, also eher ein Geschäftsgespräch. Die Polizei hat auf der Suche nach ihrer Identität auch eine Reihe forensischer Skizzen erstellt. Und eine habe ich dir davon mitgebracht. Vielleicht kannst du ihr Alter dann ja auch nicht einschätzen oder doch viel besser einschätzen.
Bin ich mal gespannt. Mhm. Mein Gut, das ist halt eine Zeichnung, ne? Natürlich kann man das jetzt nicht so einschätzen. Aber für mich sieht sie auf jeden Fall älter als Mitte 20 aus. Also allein von den Gesichtszügen, die da jetzt so gemalt sind, sieht sie älter aus als Mitte 20 oder so. Ich würde schon auf die Anfang bis Ende 30 gehen. Ansonsten hat sie schwarze Haare. Ich habe keine Ahnung, wie man die Frisur nennt, aber auf jeden Fall ein Pony. Glatte Haare, die halt so ja gekämmt aussehen. Dunkle Augenbrauen. Ein relativ kantiges Gesicht. Ob es jetzt charismatisch ist oder sonst, wie sie beschrieben wurde, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, das ist halt eine Zeichnung. Also kann man jetzt relativ schwer was von ablesen.
Die Polizei ermittelt einige Wochen. Wir erinnern uns, die Leiche der immer noch Unbekannten ist Ende November gefunden worden. Jetzt sind wir im Dezember 1970. Viele Fragen sind noch offen. Was glaubst du, passiert als nächstes?
Ja, das ist jetzt eine sehr offene Frage.
I know.
Was passiert als nächstes? Ja, vielleicht meldet sich jemand, der sie dort gesehen haben soll oder sonst irgendwas. Also es gibt halt wieder einen neuen Hinweis, einen neuen Zeugen, der mehr Infos hat.
Mhm. Die Polizei gibt eine Pressekonferenz und verkündet öffentlich, dass es sich um einen Suizid handelt. Der Fall wird damit zu den Akten gelegt. Ihr seht Nico nicht, aber er hatte gerade eine sehr zusammengekniffene Stirn.
Also das passt ja auch alles nicht. Klar, die Schlaftabletten, okay, aber warum sollte man sich dann auch noch anzünden? Vor allem, warum sollte man sich dann mit Benzin tränken, den Kanister dann auf mysteriöse Art und Weise wegzaubern und sich dann anzünden, wenn man eh schon 70 Schlaftabletten oder bis zu 70 Schlaftabletten geschluckt hat? In der Kälte, also du, wenn du da liegst und eingeschlafen bist, dann wird es ja auch höchstwahrscheinlich so sein, dass du allein an der Kälte schon irgendwie unterkühlst und ja, wie man da guten Gewissens sagen kann, das war ein Suizid.
Genauso wie du wundern sich auch schon damals einige Ermittler, dass ihr Chef den Fall einfach so, in Anführungsstrichen, zu den Akten gelegt hat. Es gibt das Gerücht, dass der Geheimdienst die Polizei unter Druck gesetzt hat. Jetzt ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt zu beichten, dass ich heute unseren ersten Cold Case mitgebracht habe. Der Fall der Isdal-Frau ist bis heute ungeklärt. Also kommen wir jetzt zu den Theorien, wer die Frau war und was zu ihrem Tod geführt haben könnte. Bist du bereit? Du wirst jetzt unser Ermittler, Nico.
Ja, vielleicht löse ich den Fall, ja.
Ja, ich lege dir alle Fakten da und du entscheidest am Schluss, wie es passiert ist.
Ja.
Die prominenteste Theorie ist, dass die Isdal-Frau eine Agentin im Kalten Krieg war und ermordet wurde.
Ja, macht schon mal mehr Sinn für mich.
Oder?
Ja, ja, vor allem als mit den ganzen gefakten Identitäten und die Pässe, die man ja dann irgendwie
und
doch nicht auffinden kann, die Perücken, doch, dass man dann auch gewisse Kontakte vor Ort dann knüpft und sich mit irgendwelchen Businessleuten trifft, das ist einleuchtend für mich.
Sehr gut. Zuerst brauchen wir aber ein bisschen Hintergrundinfos, denn bestimmt wissen nicht mehr alle genau, was im Kalten Krieg passiert ist. Deshalb würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine ganz kurze Zusammenfassung.
Kurze Geschichtsstunde.
Yes, mache ich doch so gerne. Der Kalte Krieg brach nach dem Zweiten Weltkrieg aus und ging circa von 1947 bis 1991. Bei dem Krieg ging es um ideologische Gegensätze, also Kapitalismus und Demokratie versus Kommunismus. Die Siegermächte, also die USA und die Sowjetunion, kurz die UdSSR, haben sich dabei nie gegenseitig bekriegt im klassischen Sinne. Zwischen den beiden Weltmächten ist es also nie direkt zu militärischen Auseinandersetzungen gekommen. Es gab aber sogenannte Stellvertreterkriege. Militärische Konflikte sind in anderen Ländern ausgetragen worden, unter anderem in Korea, Vietnam oder Afghanistan. Die USA und die UdSSR misstrauten sich gegenseitig und wollten ihre Machtinteressen durchsetzen. Es begann ein Rüstungswettlauf, vor allem bei Atomwaffen. Die Welt teilte sich in den westlichen Block, die NATO, und den östlichen Block, den Warschauer Pakt. Die UdSSR hat durch die massive Aufrüstung ihre Wirtschaft komplett kaputt gemacht. Die Menschen hatten teils nichts mehr zu essen. 1991 zerfiel deshalb auch schließlich die Sowjetunion. Alle abgeholt?
Ich habe Flashbacks zu, ich glaube, der 10. Klasse Geschichte bekommen. Aber ja, ich glaube, soweit verständlich.
Wunderbar. Wir sind jetzt ja aber noch mitten im Kalten Krieg und 1970 war gerade Norwegen bei Spionen und Agenten ein sehr beliebter Standort. Der Norwegen ist Mitglied der NATO, hat eine lange Küste und gleichzeitig auch eine direkte Grenze zur Sowjetunion. Wenn wir annehmen, dass sie Agentin war, stellt sich natürlich auch die Frage, für wen sie spioniert hat. Und da gibt es wiederum auch verschiedene Theorien. Theorie 1. Sie könnte KGB-Agentin gewesen sein. Dann hätte sie vielleicht die Aufgabe gehabt, entlang der norwegischen Küste Spionageabwehr auszukundschaften. Oder sie hat andere sowjetische Spione innerhalb Norwegens betreut und getroffen. Das würde dann auch dazu passen, dass sie mit unterschiedlichen Männern gesehen wurde. Außerdem war sie wohl, wenn man jetzt den Codes in ihrem Notizblock glaubt, zweimal in Stavanger, als in der Nähe, genauer in Tananger, geheime Raketentests durchgeführt worden sind. Norwegen hatte zu der Zeit große Angst vor einer sowjetischen Invasion und entwickelte deshalb eine neuartige Waffe. Das sogenannte Penguin-Programm ist streng geheim. Und bei Tananger werden eben diese neuen Raketen getestet. Sie haben einen Infrarotsuchkopf, der kann die Rakete selbstständig in ihr Ziel steuern. Diese Anti-Schiff-Rakete der NATO wäre also auch ein wichtiges Spionageziel. Direkt neben dem Testgelände liegt der Hafen von Tananga, in dem Fischer mit ihren Booten anlegen. Nachdem der Tod der Isdal-Frau bekannt wird, meldet sich dann auch ein Fischer bei der Marine und sagt, dass er etwas Verdächtiges gesehen habe. Und zwar habe er eine Frau gesehen, die perfekt auf die Beschreibung passt. Sie lief an ihm vorbei, war gut gekleidet und schaute ständig zu den Militärbooten. Sie wartete, bis ein Offizier aus einem der Raketenschnellboote stieg. Sie standen eine Weile zusammen und sprachen. Dann ging sie wieder. Aufzeichnungen zeigen auch, dass die Polizei den Fischer damals mehrfach verhört hatte. Allerdings sind die Protokolle heute verschwunden. Die Polizei hat ihm damals gesagt, dass er seine Beobachtungen für sich behalten soll und niemanden davon erzählen darf. So hat es auf jeden Fall seine Familie später erzählt. Die wusste es übrigens auch sehr lange nicht, doch dann hat er es irgendwann seinen nächsten Angehörigen doch erzählt. Und weißt du, was er noch gesagt hat? Er hat seiner Familie erzählt, dass ihm zwei Polizisten nach dem Verhör zwei Waffen ausgehändigt haben, eine Pistole und ein Messer, damit er sich und seine Familie schützen kann. Was sagen wir zu dieser Theorie, Nico?
Das klingt, also für mich klingt das, so wie du es vorgelesen hast, sehr nach Spionin für die UdSSR, weil auch wenn man jetzt mit einbezieht, dass sie in Brüssel, Deutschland, Frankreich, Großbritannien war, ja, was sollte eine eigene Spionin dort machen? Wenn du irgendwen infiltrieren willst, dann musst du das ja auf fremdem Grund tun und nicht auf dem eigenen. Klingt auch ein bisschen danach, als ob dann dieser Marineofficer da oder der aus dem Boot gestiegen ist, mit unter einer Decke stand, keine Ahnung, weil sonst redet der ja auch nicht einfach mit ihr. Aber, ja, was soll man dazu sagen? Ist schwierig, finde ich.
Und weißt du, es wird immer schwieriger, weil ich habe mich immer mit den Theorien einzeln auseinandergesetzt und jedes Mal war ich so, das ist die wahrscheinlichste. Dann habe ich die nächste gelesen und dachte mir, das ergibt auch vollkommen Sinn und irgendwie konnte ich mich nicht entscheiden. Deshalb musst du das heute machen. Was man halt bei der Theorie sagen muss, dass es eine Zeugenaussage war. Aber das Problem haben wir noch öfter. Also.
Ja, ist das jetzt eigentlich gesichert, geklärt, dass diese Tote, die, wie auch immer sie heißt, die Frau mit 10 Millionen Identitäten ist? Das ist geklärt.
Ja. Ach so, dass er tatsächlich die Frau gesehen hat oder was meinst du?
Nee, dass die verbrannte Frau, dass das tatsächlich gesichert die ist, die mit unter verschiedenen Namen in diversen Hotels eingecheckt ist.
Ja, das ist alles ein bisschen schwierig.
Okay.
Also an sich ist es schon relativ sicher, weil du hast natürlich die Codes in dem Notizbuch und die Fingerabdrücke im Koffer passen zu der Leiche und da wurden auch sonst keine Fingerabdrücke gefunden.
Okay, jetzt dann stellt sich mir aber die Frage als mutmaßliche Spionin, warum sind deine Codes so kacke? Also warum können das Spezialisten in wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde oder sowas rausfinden? Klar, das kann natürlich auch irgendwie vielleicht eine Ablenkung sein, so von wirklichen Zielen oder dass der Code oberflächlich so ist und dann aber, dass da mehr dahinter steckt, sodass man sich quasi mit der ersten Lösung zufrieden gibt. Aber wenn das tatsächlich so diese einfachen Codes waren, warum nicht besser?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt, ob die Codes vielleicht nur für Laien waren, weißt du, wenn zufällig jemand in dieses Notizbuch schaut, keine Ahnung. Oder im Endeffekt wollte sie das auch, ja gut, sie hat es den Leuten natürlich schon ein bisschen schwieriger gemacht, indem sie nicht einfach die Daten und den Ort aufgeschrieben hat. Aber vielleicht war das auch gar nicht so schlimm, wenn man das rausfindet, keine Ahnung.
Naja gut, aber wenn jetzt dann die Ermittlungen in Richtung dieser Raketentests gehen, und ja, und man weiß, dass sie dann dort war, in der Region, wo diese Raketentests stattgefunden haben, dann ist es ja dann doch irgendwie wichtig und mit Substanz.
Vielleicht favorisierst du dann ja eine der anderen Theorien, wo also, sie keine Agentin ist.
Ja, momentan tendiere ich,
schauen wir mal später.
Wo ich auch noch irgendwie Zweifel habe oder was nicht so ganz Sinn für mich ergibt, sind die Gummistiefel. Ich weiß nicht, wieso. Ja, weiß nicht, warum willst du Gummistiefel? Also zum Wandern gibt es ja auch Wanderschuhe. Warum Gummistiefel? Wofür? Vor allem,
wenn man trockene Füße behalten.
Ja, ja, aber das ist ja auch anscheinend eine Frau, die sehr aufgefallen ist durch ihr stylisches Auftreten. Und jetzt nenn mich verrückt, aber Gummistiefel sind für mich nicht so stylisch.
Das stimmt.
Das heißt, das muss ja irgendeine Funktion gehabt haben.
Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen, das habe ich nicht rausgefunden.
Ja, dann siehst du mal. Fragen über Fragen.
Es sind echt Fragen über Fragen, das ist crazy. Theorie 2. Es war eine palästinensische Spionin. Es gibt einige Hinweise, die in die Schweiz und zu einem Nazi-Banker namens François Genoux führen. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass die Eastyle-Frau auch Schweizer Geld bei sich hatte. Außerdem wurde bei ihr auch ein Nähset aus dem Hotel Regina in Genf gefunden. Auch in der Schweiz haben sich zur Zeit des Kalten Krieges gerne Agenten getroffen, um Aufträge zu verteilen oder Operationen vorzubereiten. Es war ein sicheres Drittland, das nicht in den Krieg involviert war, und gleichzeitig sind hier auch wichtige internationale Organisationen angesiedelt, wie zum Beispiel die UN. Die Bundespolizei hat Genoux immer wieder überwacht. Er war einer der umstrittensten Männer in der Geschichte der Schweizer Nachkriegsgeschichte. Er hat sich immer wieder mit international gesuchten palästinensischen Terroristen getroffen. Und 1970 war die Schweiz auch von mehreren Terroranschlägen betroffen. Nach einem Bombenanschlag ist im Februar ein Swiss-Flugzeug in Würenlingen abgestürzt und im September haben palästinensische Terroristen mehrere Flieger nach Jordanien entführt, einer davon von Swissair. Die Hintergründe konnten nie restlos geklärt werden. Genoux hat sich mit Terroristen öfter in Paris getroffen und oft war die Eastyle-Frau genau zu der Zeit auch in Paris. Das wissen wir aus den Codes. Mhm. Ob sie sich aber auch tatsächlich getroffen haben, kann nicht nachgewiesen werden. Aber man muss sich natürlich auch vielleicht mal an der Stelle fragen, wie sich die Eastyle-Frau ihren Lebensstil überhaupt finanziert hat. Also die ganzen Reisen, immer in Hotels, die gefälschten Pässe. Als reicher Banker könnte Genoux ihr das ja alles gezahlt haben. Die Vermutung ist hier also, dass sie entweder direkt für Genoux oder für eine von ihm unterstützte Organisation gearbeitet hat. Zu der Zeit hat Norwegen nämlich versprochen, insgesamt 5 Tonnen sogenanntes schweres Wasser nach Israel zu liefern. Schweres Wasser hat die Formel D2O. Die normalen Wasserstoffatome werden durch schwere Wasserstoffatome des Isotops Deuterium ersetzt. Dadurch wird die Molekülmasse und Dichte des Wassers höher. Offiziell sollte die norwegische Lieferung für die Stromerzeugung an ein ziviles Kernkraftwerk gehen. Schweres Wasser wird allerdings auch für den Bau von Atomwaffen gebraucht.
Blöde Frage jetzt. Mhm. Ich war kompletter Mist in Chemie.
Ja.
Warum genau? Also was macht man damit bei Atomwaffen?
Also schweres Wasser wird zum Beispiel bei Kernkraftwerken vor allem dafür gebraucht, das runterzukühlen, weil sich das nicht so schnell erhitzt, weil das eben schwerer ist. Und das Gleiche gilt auch bei Atomwaffen.
Also es verdampft quasi nicht so schnell, das Wasser.
Genau. Ja. Ich habe mich da ewig reingelesen, weil alle Artikel haben das irgendwie so dargestellt, das müsste man wissen, was schweres Wasser ist. Ich hatte das davon noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht.
Und anscheinend bewegen sich da die Moleküle deutlich langsamer, weil die Dichte eben höher ist, ne? Und dadurch erhitzt sich das nicht so schnell.
Ja, check ich.
Okay, gut. Die Eastyle-Frau hätte also den Auftrag bekommen können, die Lieferung auszukundschaften oder sogar zu sabotieren. Das würde dann auch erklären, warum mutmaßlich der norwegische Geheimdienst ihren Tod schnell als Suizid zu den Akten gelegt wissen wollte, damit eben die umstrittene Lieferung nicht an die Öffentlichkeit kommt. Nachdem sie ihren Auftrag erfüllt hatte, hat Genoux möglicherweise ihren Mord in Auftrag gegeben, eventuell weil sie als Doppelagentin entlarvt wurde oder vielleicht sogar versucht hat, Genoux zu erpressen. Oder aber auch einfach, weil Genoux danach keinen Nutzen mehr für sie hatte und er keine Zeugen hinterlassen wollte. So, Nico, was ist jetzt deine Meinung?
Ich war sehr lange nicht überzeugt,
dass
am Ende mit der Vermutung, dass sie Doppelagentin gewesen sein könnte, das hat für mich die ersten beiden Theorien jetzt oder diese beiden Theorien etwas verflochten, weil sie hat ja auch mit diesem Offizier geredet, laut dieser Zeugenaussage. Und das kann ja natürlich auch irgendwie deswegen gewesen sein, dass es so eine Mischform ist quasi, dass sie mit dem das dann abgesprochen hat, dass dann auch der Fischer mit niemandem darüber reden durfte, um eben die Identität der eigenen Doppelagentin geheim zu halten. Ja. Das macht für mich wieder so ein bisschen Sinn.
Es würde Sinn ergeben, dass halt auch der norwegische Geheimdienst versucht, ihre Identität auch nach ihrem Tod noch zu schützen, sozusagen, dass es nicht auffliegt. Ja.
Ja, das, ich favorisiere keine der beiden Theorien, aber so eine Verflechtung daraus würde ja irgendwie Sinn ergeben.
Yes. Okay, du. bist gerade bei der Doppelgängerin, sage ich schon, bei der Doppelagentin-Theorie.
Ja.
Yes.
Ja.
Jetzt schauen wir uns aber noch die Theorie 3 an. Sie war eine israelische Mossad-Agentin.
Also das sind jetzt wieder sehr viele verschiedene Seiten, die wir da angeblich eingenommen haben
sollen. Einmal die Seite, einmal die Seite, aber komplett gegensätzlich auch.
Genau.
Mhm.
Genau.
Ja. Damals, als der Fall erstmals untersucht wurde, gab es ja noch keine DNA-Analyse. Das hatten wir ja auch schon öfter, ne? Heute aber schon. Und dank der NRK-Journalistin Moret Hikraf wurde die 2018 auch gemacht. Hikraf war sehr hartnäckig, ne? Zuerst wollte sie erreichen, dass die Leiche exhumiert wird, damit eine DNA-Probe genommen werden kann. Damals ist die Istal-Frau auch extra in einem Zinksarg begraben worden, der verrottet nicht, damit eben eine spätere Exhumierung noch möglich ist. Polizisten sagen ihr aber, dass sie das erst machen darf, wenn sie alles andere versucht hat.
Mhm.
Und sie hat auch tatsächlich Erfolg. Das Unihospital Bergen, in dem die Istal-Frau obduziert wurde, findet tatsächlich im Archiv noch Gewebeproben und sogar ein Kiefer. Ob die DNA-Analyse aber auch tatsächlich klappt, ist am Anfang gar nicht so sicher, weil die Proben sind ja mittlerweile rund 50 Jahre alt. Zuerst untersucht ein Spezialist die mitochondriale DNA. Diese DNA gibt nur die Mutter an ihre Kinder weiter. Dadurch kann bestimmt werden, woher die Vorfahren kommen. Und obwohl die Analyse schwer ist, kommen Ergebnisse heraus. Die Istal-Frau kommt wohl aus Europa. Genaueres kann man aber leider nicht sagen.
Wow.
Ja, das denkt sich auch Hikraf, nehme ich mal an. Sie will es nämlich genauer wissen. Deshalb soll eine Isotopenanalyse gemacht werden. Diese Analyse kann zeigen, wo ein Mensch gelebt hat. Trinkwasser und das, was ein Mensch gegessen hat, lagert sich ab. Jede Nahrung oder das Trinkwasser einer Region haben einen eigenen isotopischen Fingerabdruck. Daran kann sogar abgelesen werden, wie lange ein Mensch gestillt worden ist. Die frühere Kindheit wird in den Zähnen gespeichert, die späteren Jahre in den Knochen.
Mhm.
Und das, was da rauskommt, ist wirklich crazy. Die Analyse zeigt, dass die Frau wahrscheinlich rund um 1930 in der Region rund um Nürnberg geboren wurde und einige Jahre aufgewachsen sein muss.
Also war sie doch 40.
Ja.
Ja, siehst du,
genau,
sag ich doch, ja. Da haben es wohl ein paar wirklich wohlwollend mit ihr gemeint.
Danach ist sie dann wahrscheinlich umgezogen an die Grenze zu Frankreich. Eine Möglichkeit wäre jetzt, dass sie Jüdin war und entweder allein oder mit ihren Eltern vor dem NS-Regime fliehen musste. Leider gibt es in Nürnberg von der Zeit wenig Dokumente über neugeborene Kinder. Vielleicht hatte sie sich zwischenzeitlich in einem Kloster versteckt und ist von dort aber in ein Internierungslager nach Frankreich gekommen. Hier wäre dann die Spekulation, dass sie Mossad-Agentin oder vielleicht Nazi-Jägerin war. Das war die letzte Agententheorie, Nico.
Es ist schon mal wichtig, glaube ich, die Infos zu Alter, Geburtsort und Werdegang zu haben. Aber man sieht es ja auch heute, man kann sich ja überall irgendwie radikalisieren und anwerben lassen. Und so. Also das hört man ja immer wieder, dass das passiert ist. Wenn es die einzigen Anhaltspunkte sind, würde ich jetzt sagen, dass diese Theorie für mich eher raus ist, weil das ist für mich sehr weit hergeholt.
Mhm.
Die hat ja sonst von einem anderen russischen Spion oder UdSSR-Spion angesprochen werden können, angeworben werden können. Und das hätte man ja überhaupt nicht gewusst, basierend auf dem, oder und auch nicht rausfinden können, basierend auf dem, was sie gegessen hat. Deswegen ist das für mich gut zu wissen und ich. Vielleicht kann man das jetzt ja auch wieder irgendwie irgendwo einbinden in andere Theorien, aber würde ich erstmal auf Hold lassen.
Du hast es ja schon gesagt, ich finde persönlich da schon sehr vieles dafür spricht, dass sie Agentin war. Ne? Unter anderem hat sie auch echt versucht, nicht erkannt zu werden. Sie hatte mehrere Identitäten, Perücken oder eine Brille ohne Stärke. Außerdem hat sie ja wirklich darauf geachtet, alle Labels zu entfernen.
Ja.
Das habe ich vorher zum Beispiel auch gar nicht erwähnt. Aber sie hat auch von ihrem Kamm oder der Haarbürste die Markennamen aufwendig rausgefeilt. Also das ist schon viel Aufwand.
Ja, ja. Also sie wollte auf jeden Fall nicht erkannt werden und man sollte bis auf die ultraschlechten Codes auch nicht wissen, wo sie war, sagen wir es so. Ne? Also,
du bist gar kein Fan von ihren Codes.
Ja, aber
gell?
Das verstehe ich nicht. Das spricht für mich wirklich gegen diese Agententheorie, weil die sind ja nicht blöd. Also du musst ja, weil wenn du so aufwendig darauf achtest, dass niemand wissen soll, wo du gewesen bist, dann kannst du doch nicht solche einfachen Codes dahinter lassen. Das ist etwas, was für mich aber nicht logisch ist.
Ja. Kommen wir jetzt zur Suizidtheorie und damit zur damals ja auch offiziellen Theorie der Polizei. Es ist halt echt eine brutale Art und Weise, sich zu suizidieren, ne? Das hast du ja vorher auch schon gemeint. Sie hätte ja in dem Fall bis zu 70 Tabletten selbst schlucken und sich dann mit Benzin überschütten und anschließend auch anzünden müssen. Mhm. Aber allein die Tabletten hätten ja schon vollkommen ausgereicht. Aber auf der anderen Seite, ne, können wir uns ja auch nicht in Menschen hineinversetzen, die suizidale Gedanken haben.
Ja, natürlich.
So. Aber was auch noch dazu kommt, und wir haben schon öfter drüber gesprochen, es war ja kein Kanister auf diesem Berg. Wie soll sie das Benzin auf den Berg gebracht haben?
Ja, deswegen, das ist für mich ein Ausschlusskriterium.
Ja.
Es sei denn, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob und wie viele Flaschen sie dabei hatte.
Zwei Flaschen.
Ja, ist die Frage, ist das genug, um so ein Feuer zu entfachen? Zwei Flaschen mit Benzin gefüllt, sag ich jetzt mal. Aber das hätte man ja auch dann gemerkt, wenn in diesen Flaschen Benzinreste drin gewesen wären. Das hätten die ja, schätze ich mal, herausgefunden.
Dazu habe ich jetzt nichts gefunden, deshalb.
Ja, aber wie gesagt, also wenn es so passiert wäre, hättest du was dazu gefunden. Dann würde da ja in den Quellen stehen, die Ermittler haben zwei Flaschen gefunden, in denen Benzinrückstände waren.
Ja.
So, und nachdem das aber nicht der Fall ist, gehe ich persönlich nicht davon aus, dass es so gewesen ist. Und dann ist diese Theorie für mich hinfällig, weil ja das zeigen muss, dass mindestens noch eine andere Person vor Ort war, die dann den Benzinkanister da weggeschafft hat. So, es sei denn, sie hat sich davor schon mit Benzin eingetränkt, ist dann auf diesen Berg hoch.
Ist dann 2 Stunden auf den Berg hochgelaufen. Ja.
Das wäre das Einzige, das macht für mich mehr Sinn, auch wenn es nicht wirklich wahrscheinlich ist, macht für mich mehr Sinn, als dass Benzin plötzlich vom Himmel geregnet ist.
Wow.
Ja, wenn da genau an diese eine Stelle. Weil wenn da kein Kanister ist, wie soll es da hinkommen? So.
Was man vielleicht aber auch nicht ausschließen kann, ist, dass sie eine psychische Erkrankung gehabt haben könnte. Unter anderem würde zu der Indizienkette eine bipolare Störung mit paranoiden oder wahnhaften Einschlägen passen. In einer Manie kann es vorkommen, dass Betroffene viel Geld für Sachen ausgeben, die sie gar nicht brauchen, wie zum Beispiel schicke Klamotten oder teure Reisen durch ganz Europa in verschiedenen Hotels. Und wegen der paranoiden oder wahnhaften Einschläge könnte sie sich deshalb gefälschte Pässe oder Perücken besorgt haben. Damals ist sowas wie eine bipolare Störung ja auch noch nicht erkannt worden, ne? Aber wegen einiger Symptome wie etwa Angst oder Insomnie, also einer Schlafstörung, hätten ja Ärzte dann die Beruhigungstabletten verschreiben können.
Mhm.
Und diese Schlaftabletten machen auch relativ schnell abhängig, was dann wiederum Symptome wie suizidale Gedanken verstärken kann.
Mhm. Ja, okay.
Aber es bleibt dabei mit dem Benzin und so weiter. Das haben wir ja schon erörtert.
Ja, genau. Also, dass es halt einfach keine Möglichkeit gibt, sonst dieses Benzin dahin zu schaffen.
Mhm.
Also, ich sehe die Theorie, aber in der Praxis, Außerdem, wenn du dieser Theorie folgst, so nach dem Motto Agentin, theoretisch, angeblich, bringt sich selbst um, indem sie sich Schlaftabletten einschmeißt und dann verbrennt, macht ja grundsätzlich auch irgendwie Sinn, sag ich mal, um nicht erkannt zu werden. Weil du dich dann quasi beruhigst und deinen Schmerzen irgendwie unterdrücken kannst, ja wahrscheinlich dadurch. Und mit deiner letzten wachen Amtshandlung zündest du dich dann an, dass man nicht weiß, wer das ist, gesichert.
Aber sie muss ja keine Agentin in der Theorie
sein.
Ja,
genau, ich weiß. Aber das wäre ja zumindest eine Theorie, die wieder vereint. Weißt du, Agentin mit Suizid, weil kein Ausweg oder erkannt oder was weiß ich.
Ja.
Aber auch dann fehlt der Kanister wieder.
Ja. Keine Sorge. Einige Theorien habe ich auch noch dabei. Vielleicht überzeugt dich ja noch eine. Und zwar könnte sie Drogen geschmuggelt haben. Norwegen hatte in den 60er und 70er Jahren ein großes Drogenproblem. Vor allem Gangs aus Belgien oder den Niederlanden haben Drogen nach Norwegen geschmuggelt. Das würde ihre belgischen Pässe erklären. Und natürlich auch, dass sie Perücken und gleich mehrere Ausweise hatte, um eben nicht identifiziert zu werden. Der Knoblauchgeruch könnte Hasch- bzw. Cannabisgeruch gewesen sein. Und auch Morde sind in dem Milieu unter Banden nicht unüblich.
Riecht Knoblauch wie Cannabis?
Ich finde nein, aber wenn du beide Gerüche nicht kennst.
Ja. Klingt komisch, aber. Also ja, wenn du beide Gerüche nicht kennst, okay, aber dann kennst du eben beide nicht. Weißt du so, dann kannst du ja nicht sagen, das riecht nach Knoblauch oder das riecht nach Cannabis. Aber das hat ja eigentlich zwei komplett verschiedene Gerüche.
Vielleicht überzeugt dich ja die nächste Theorie. Einige Experten, die sich mit der Eastdale-Frau auch lange beschäftigt haben, gehen beispielsweise davon aus, dass sie schlicht eine Sexarbeiterin in hohen Kreisen war. Die Theorie könnte die Pässe und verschiedenen Namen erklären, nämlich weil Klienten sie so nicht so leicht verfolgen können. Würde auch zu den Perücken und Co. passen. Außerdem hat sie sich manchmal seltsam auffällig verhalten. Zum Beispiel hat sie im Hotel in Stravanger einen Stuhl vor ihre Türe gestellt. In einem anderen Hotel hängt sie ein Schild vor ihr Zimmer. Wie, als hätte sie gewollt, dass Menschen auf sie aufmerksam werden, und verschiedene Zeugen haben sie auch mit unterschiedlichen Männern gesehen. Mit einem soll sie sich auf ihrem Zimmer gestritten haben. Aber warum sollte sie dann so super vorsichtig sein und sogar die Etiketten aus ihren Klamotten heraustrennen? Warum war sie 2 bis 3 Stunden allein im Wald unterwegs? Warum ist es zu einem Brand gekommen? Ne, diese Theorie erklärt irgendwie nicht alles.
Also die Etiketten, ja, die erklärt das für mich nicht. Es würde für mich zumindest den Code erklären, weil das ja dann quasi wieder vollkommen normal wäre, ohne agentisches Vorwissen so einen Code zu schreiben. Es würde für mich auch erklären, wenn du jetzt irgendwie einen ganz hochrangigen, machtvollen Klienten hast, der vielleicht nicht will, dass du irgendwas ausplauderst, oder der, keine Ahnung, sich blöd gesagt auch verliebt und die suchten, keine Ahnung, dass er dann am Ende sagt, nee, jetzt, wenn ich dich nicht haben kann, kann ich niemand haben, und wollte quasi auch seine Spuren verwischen und halt die Leute in verschiedene Richtungen führen, dass du quasi so sagst, ja, jetzt gehst du dahin, jetzt, ich habe die Schlaftabletten, nimm sie, und dann wartest du, bis sie quasi eingeschlafen ist, noch nicht tot, weil sie muss ja noch atmen wegen der Kohlenmonoxid in der Lunge. Und dann Feuer ist für mich bisher zumindest, was dieses Feuerding angeht, so das
naheliegendste. Also, dass es ein Femizid war praktisch.
Ja. Und es würde auch erklären, wie sie sich das alles finanzieren konnte.
Das stimmt.
Für mich bisher einleuchtend, etwas, wie sage ich das jetzt, enttäuschend, weil ich die Agententheorie persönlich viel spannender finde. Aber macht auch auf jeden Fall Sinn.
Gut, die letzte Theorie, die vor allem im Internet kursiert, wollte ich dir auf gar keinen Fall vorenthalten. Bist du bereit?
Das, wenn du sagst, im Internet kursiert, habe ich schon gar keine Hoffnung. Das kann sowas von absurd werden.
Die Eastdale-Frau ist ein Alien.
Natürlich, ich wollte gerade sagen Alien. Ich wollte es sagen.
Einige Hobbyermittler haben sich hingesetzt und ihre Tarnidentitäten mal genauer angeschaut und festgestellt, dass die Buchstaben, die am häufigsten vorkommen, A, L, I, E und N sind. Außerdem können aus ihren Namen Anagramme erstellt werden. Geneviève Lancière wäre als Anagramm Alien Revenge. Claudia Nielsen wäre Includes Alien. Oder Finella Lorg wäre Alien Locker. Nico schaut mich mit leerem Blick an.
Ja, also.
Ich würde sagen, Fall geklärt.
Das können wir, glaube ich, dick ausschließen. Weil, also, erstens, warum sollten Aliens sich selber als Alien bezeichnen? Das ist unsere Bezeichnung für außerirdische Lebewesen. Warum sollten sie das selber tun? Warum auf Englisch? Die hätten wahrscheinlich ganz andere Sprachen, Aliens. Und außerdem erklärt es ja immer noch nicht, wieso sie Tabletten schlucken und sich verbrennen sollte. Also, nur weil jemand irgendwelche Tarnidentitäten hat, aus denen man irgendwelche maßgeschneiderten Anagramme versucht zu bilden, heißt es noch lange nicht, dass das irgendeine außerirdische Verschwörung ist. Ich bitte dich.
Ich sag ja, ich habe das ja auch in keiner Doku oder in keinem Artikel gefunden. Nur in den Tiefen des Internets. Aber ich wollte es dir nicht vorenthalten.
Danke. Ja. Es wäre jetzt eine Theorie, die ich für mich persönlich ausschließen wollen würde. Kein Disrespect an alle Hobbyermittler, die sich das ausgedacht haben, aber nee.
So, sind wir jetzt wieder ernst? Wir sind jetzt nahezu alle Theorien durchgegangen, die es gibt. Du hast alle gehört, wir haben über alle geredet. Was meinst du, welche trifft am ehesten zu?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich finde, so ein Misch aus verschiedenen Theorien wäre für mich das Naheliegendste. Ich persönlich bin der Meinung, Agentin, mutmaßlich Russland, aber wer weiß.
Ich tendiere auch zu KGB.
Ja, die aber dann umgeschwungen ist quasi, also Doppelagentin. Deswegen hat sie sich eben mit diesem Offizier da getroffen bei den Raketentests. Deswegen hat der Zeuge, dieser Fischer, dann auch eben niemandem etwas davon erzählen sollen, weil warum sollte die Polizei ihm das sagen, dass er es niemandem erzählen darf, wenn das irgendwie jetzt ein Feind ist, in Anführungszeichen, sag ich mal. Und dann auch den Mord würde man vielleicht dadurch erklären, indem man sagt, ja, man sollte diese Agentin halt nicht finden. Man sollte nicht genau klären, wer sie ist und die Identität nicht genau klären. Ein Brand verwischt ja auch viele Spuren.
Mhm.
Das wäre so mein Ding. Weil natürlich die Sexarbeiterin-Theorie macht auch irgendwie Sinn. Ich finde sie unspannender, deswegen favorisiere ich sie nicht. Und ja, es ist, also warum sollte man dann auch so einen Mord begehen, wenn man sie auch einfach blöd gesagt erschießen oder in den Fluss werfen kann?
Du meinst jetzt bei der Sexarbeiterin-Theorie?
Ja, genau, also wenn du irgendwie einen Mord verüben möchtest.
Ah ja, okay. Ja, stimmt, da muss man sie ja eigentlich auch nicht unkenntlich machen.
Richtig, eben.
Ich finde es halt so krass an dem Fall, dass sie bis heute nicht identifiziert worden
ja,
ist.
Ja, genau.
Und niemand hat sie irgendwo als vermisst gemeldet.
Ja,
niemand hat nach ihr gesucht. Keine Gut. Angehörigen, keine Freunde.
Was aber im Sexarbeiterinnen-Milieu auch nicht selten ist.
Ja, das stimmt.
Weil die ja meistens auch wenig Angehörige haben.
Ich meine, man hat ja rausgefunden, dass sie 1930 circa geboren worden ist. Im Zweiten Weltkrieg sind ja auch viele Menschen gestorben. Und wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass sie in Deutschland geboren wurde, da sind auch sehr viele Menschen gestorben. Vielleicht war ihre ganze Familie einfach auch tot.
Ja, möglich. Ja, also wie gesagt, ich tendiere zu einer Agentenmischform-Theorie, die zumindest von den Fakten, die du mir da präsentiert hast, für mich am schlüssigsten ist. Also übergelaufene Agentin, die vielleicht erwischt wurde oder keine Ahnung. Weil das würde auch eben die Perücken, die Brille, die Klamotten, Marken, die Pässe etc. erklären. Auch die Business-Bekanntschaften, die sie da in den verschiedenen Hotels gemacht hat. Weil du musst ja irgendwem berichten. So, du bist ja dann nicht immer auf dich alleine gestellt.
Ja.
Das wäre meine Vermutung. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben unter dem Insta-Beitrag, was ihr denkt. Oder gerne per E-Mail, wenn ihr irgendwie eine Theorie habt. Vielleicht können wir es ja mit nächstes Mal mit einbinden.
Yes. Und ich muss sagen, einige sehr engagierte Journalisten sind tatsächlich auch immer noch an dem Fall dran.
Mhm.
Deshalb, ich bin gespannt, ob der Fall irgendwann vielleicht doch noch aufgeklärt wird. Weil für einige ist es so eine richtige Lebensaufgabe geworden, rauszufinden, wer die E-Style-Frau ist.
Ja, verstehe ich, weil ich habe jetzt auch, ich war ja mit vollem Eifer dabei, habe mir überlegt, was da irgendwie wie Sinn macht und wie sein könnte, weil es ist ja auch unfassbar spannend.
Ja, voll.
Deswegen.
Falls da auf jeden Fall was rauskommen sollte noch, halten wir euch bei Insta auf dem Laufenden oder machen vielleicht auch noch mal eine kleine Extra-Folge, weil mich hat das Thema jetzt auch voll mitgenommen.
Ja, ja,
und man voll. Kann da ewig zu recherchieren.
Ja.
Deshalb lohnt sich vielleicht sogar eine Extra-Folge.
Ja, würde ich schon sagen. Je nachdem, wie
vielleicht was in 30 dabei rauskommt. Jahren dann.
Ja. Okay. Wenn es ein Alien ist, dann machen wir eine neue Folge dazu.
So, in 2 Wochen bist du dran.
Mhm.
Mit einem Skandalfall, auch zum Thema Natur,
gibst
du uns einen Tipp?
Nee, weil es tatsächlich so viele Skandalfälle zum Thema Natur gibt, vor allem auch die umweltrechtlichen Aspekte, dass ich nicht genau sicher bin, weil ich habe mir jetzt tatsächlich mehrere rausgesucht und ich muss mich dann noch entscheiden. Deswegen kann ich noch gar keinen Tipp geben. Es ist auf jeden Fall sehr spannendes Zeug dabei.
Weil das habe ich mir auch gedacht. Einmal haben wir bei einem Thema zu viele Skandalfälle.
Ja.
Deshalb bin ich sehr gespannt, was du in 2 Wochen mitbringst. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in 2 Wochen auch wieder dabei seid. Schaut gerne auf TikTok, Instagram und Co. vorbei.
Folgt uns da, liked, kommentiert,
teilt. Empfehlt uns weiter auch gerne, gell? So.
Und natürlich
Selbstwerbung
auch.
Ist jetzt vorbei. Nee, ja. Nico möchte noch
nee,
was sagen.
Ja, da wo man halt den Podcast auch hört, das wäre auch toll.
Ja, das stimmt.
Wenn ihr da einen Like da lasst, wenn es geht. Oder
stimmt, eine Sternebewertung auf Spotify wäre auch cool.
Oder ein Follow und uns natürlich gerne weiterempfehlt. Das wäre super toll. Dankeschön.
Dankeschön. Okay, drück den Abspann.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.